Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir starten in eine neue Saison. Und für manche von euch ist das irgendwie sowas wie, jetzt geht's wieder los. Ja, für andere, die ihr jetzt gerade vielleicht hierher gezogen seid, ein Studium beginnt oder so, geht's überhaupt erstmal los. Die einen bemerken, dass das ein neues Layout ist. Die anderen denken, so sah das schon immer aus. Manche von euch sind vielleicht, kommen gar nicht aus dem Urlaub gerade, sondern arbeiten schon die ganze Zeit wieder, schon lange und so. Schule hat schon begonnen. Trotzdem ist es für mich, und vielleicht fühlt ihr das auch so ein bisschen für uns City Churchler, schon jetzt so ein bisschen Start, ne? Und wir starten mit einer Reihe und wir starten diese Reihe mit einem Gebet. Und ich bitte euch, mal zu diesem Gebet aufzustehen. Vater im Himmel, vor uns liegen Tage, Wochen, Monate, ein City Church Jahr, und wir können noch nicht überblicken, was da auf uns zukommen wird. Altbekanntes oder ganz, ganz Neues oder eine Mischung daraus. Und wir starten in dieses Jahr mit Gedanken über die wirklich wichtigen Dinge, so, die uns heilig sind, die dir heilig sind. Ich bitte dich, dass du uns jetzt am Anfang dieses City Church Jahres inspirierst mit Dingen, die uns neu oder zum ersten Mal bewusst werden müssen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie du bist und was du über uns denkst. Ich bitte dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst jetzt einfach. Rede du zu uns. Amen. Wir schauen zuerst mal in einen Clip. Manche von euch kennen ihn schon.
Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Takt pumpt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Glauberei kleinlich, irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frag mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja auch irgendwie vorgegeben, und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt es? Was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja jedem Mensch sind Dinge heilig, auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Aus dem Heilig des anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Und um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit wert meine ich sicher nicht Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält?
Dieser Clip hat uns inspiriert zu dieser Reihe. Ja, manche, die dann hörten, was ist dir heilig, heißt die neue Reihe, haben gesagt, hey, ich habe einen Clip gefunden. Ja, wusste ich schon. Dieser Clip hat uns inspiriert. Der ist noch viel länger, das war nur der Anfang. Was ist dir heilig, was ist dir so richtig wichtig? Wir haben euch vor der Sommerpause mit dieser Frage in die Sommerpause entlassen und gesagt, schreibt uns, was das ist. Ist ja bei jedem was anderes. Ich glaube, ich stehe gar nicht in der Mitte. Ne? Oh, bin ich auch nicht gegangen. Sorry. Bleib wieder hier. Was das ist. Schreib uns ein Wort. Was ist dir heilig? Mach ein Selfie von dir und schick es beides an uns. Das haben Leute gemacht. Mehr oder weniger ernst gemeint. Wir machen dann einen kleinen Clip da draus, haben wir gesagt. So. Jetzt sind ein paar Dinger eingegangen. Es ist mir noch zu wenig. Es ist mir noch zu wenig. Deswegen gibt's heute noch keinen Clip. Ich habe gedacht, eine Woche kriegt ihr es noch. Mir schien in den Rückmeldungen, für manche war dieses Wort heilig so groß, dass sie sagten, boah, also heilig, also was mir heilig ist, das ist mir zu groß, um jetzt das einfach mit einem Wort euch zu sagen und zu schicken und schon gar das auch noch zu fotografieren. Macht es nicht zu kompliziert. Was uns eigentlich in der Sache wichtig war, ist zu fragen, was ist eigentlich den Leuten hier wichtig? So, das darf auch der Gegenstand sein, den du, wenn ich dich fragen würde, kannst du mir denn mal leihen, du sagst, nee, ja, wenn da was drankommt, so, ja, dann würdest du sagen, das ist dir heilig, vielleicht ein bisschen, ja. Also das darf auch sowas sein, oder sowas nicht ganz ernst gemeint ist, oder eben das große Wort, das man nicht fotografieren kann, Gerechtigkeit oder so. Aber was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen, wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Worunter würdest du deinen Namen schreiben? So. Also nochmal eine Woche. Sonst machen wir den Clip aus den 11, glaube ich, die ich bis jetzt habe. Ich hätte aber gerne ein paar mehr. Nachdenken und an diese Adresse da oben schreiben. Und das Ganze ist jetzt nicht nur so ein Gag oder irgendwas, ein kleines Clipchen draus machen, sondern das ist schon eine wertvolle Übung. Das mal zu durchdenken, sag mal, was ist das, was mir wichtig ist? Denn das, was dir wichtig ist, das ist, man könnte das Eigentliche nennen. Da oben steht es eilig, eigentlich, ne? Das, was dir wichtig ist, das prägt dich. Und es ist gut, sich das bewusst zu machen. Und zwar noch nicht mal so sehr, weil dich das unterschwellig prägt, ohne dass dir das bewusst ist. Ich glaube, es ist viel öfter andersrum. Eigentlich ist uns das wichtig. Aber so richtig viel kommt es trotzdem nicht vor in unserem Alltag. Wir widmen uns dem nicht entsprechend, weil so viel anderes ist und so. Eigentlich ist mir meine Familie heilig, ja. Aber kann man leicht sagen. Und dann frage ich mich, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit ihr? Eigentlich ist mir dieses Ziel, das ist mein Traum, eigentlich, ja. Rede ich immer von. Ordne ich dem eigentlich wirklich meine Ziele unter dieses Jahr und was, wo ich meine Zeit investiere? Eigentlich ist mir das nämlich wichtig. Oder eigentlich ist mir Gott wichtig. Oder Kirche oder mein Glaube oder so. Aber entwickle ich da was? Oder? Also dieses eigentlich, was ist dir heilig? Diese Frage führt dich zum Eigentlichen. Also wenn du so über so ein Selfie machst und über das Wort nachdenkst, dann ist das auch eine Übung, die für dich gut sein kann. Oder die einfach nur lustig ist, weil du so ein bisschen was Witziges machst da. Okay, so, jetzt haben wir einfach 4 Worte ausgewählt, um die wir uns drehen in den nächsten Wochen. Ich wollte eigentlich aus den zahlreichen Rückmeldungen dann die 4 nehmen, die am öftesten genannt wurden, ja. Dann hätte ich eigentlich nur noch 1 und über, was war das eben hier, Kaiserreich oder so. Die anderen waren sich nämlich fast alle einig, was ihnen heilig ist. Deswegen musste ich selber nachdenken. Und ich habe Umfragen angeguckt, da gibt es so Leute, die forschen, was sind eigentlich die Werte der Deutschen und so. Dann habe ich mich für 4 Stück entschieden. Erstens die Freiheit. Zweitens das Leben an sich, jetzt so, das Leben, großes Wort, ne? Dann drittens die Menschen. Das ist das, worüber sich viele, die uns was geschickt haben, einig waren. Heilig sind mir Menschen, meine Ehe, meine Kinder, so, ja. Menschen. Die würde ich wirklich mit meinem Leben verteidigen. Ja, Menschen. Und das letzte, Zeit. Da fragen wir nochmal, wo rein investieren wir eigentlich das Wichtigste, was wir haben? Was ist das Wertvollste? Zeit. So. Man könnte noch ganz andere Sachen haben. Man könnte über Gerechtigkeit reden oder über Meinungsfreiheit oder über Gleichheit zwischen Menschen, Gleichberechtigung so. Oder über Körper und Gesundheit, alle möglichen wichtigen Dinge, die uns heilig sein können. So, jetzt geht's aber heute um Freiheit. Ganz, ganz großes Wort, ne? Freiheit. Vielleicht ist uns, habe ich gedacht, in unserem freien Land das gar nicht so bewusst, was es eigentlich bedeutet, dass wir als freie Menschen leben können. Also ich weiß nicht, ob sie uns heilig erst dann wäre, wenn wir sie verlieren würden oder wenn sie angegriffen wäre. Freiheit. Jedenfalls seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden kämpfen Menschen um ihre Freiheit. Also im Namen der Freiheit wurden Revolutionen angezettelt. Egalität, wie heißt das? Fraternität, das ist die Brüderlichkeit, nein, Liberté, die Freiheit. So. Es wurden Kriege gekämpft, geführt im Namen der Freiheit. Es wurden noch Reformen durchgeführt im Namen der Freiheit. Es wurden Verträge abgeschlossen, um Freiheit zu garantieren. So. Für die Freiheit sind Menschen gestorben, viele. So, also das ist menschenheilig, zu Recht die Freiheit. Und eine Sache erinnert uns in den letzten, wie lange läuft das jetzt schon, Monaten? Wochen, sagen wir, weiß ich nicht genau. Also in den letzten Wochen auf jeden Fall. Eine Sache erinnert uns eigentlich täglich, wenn du Radio hörst, an die Heiligkeit der Freiheit. Ein Lied, das uns ein niederländischer DJ täglich in die Ohren schickt. Ich habe gerade gemerkt, dass der Clip nicht mehr am Anfang steht, sondern da, wo wir bis eben hingespult haben. Kann einer von euch den zurückschieben? Kriegt ihr das da vorne hin, dass der von Anfang an läuft? Also einer von euch, das kann nur einer von euch, der da am Rechner sitzt. Also ich kann da hinklicken, aber ich kann nicht den Schieber zurücksetzen. Also der ist da. Ja. Wunderbar.
I have a dream.
Das meine ich.
One day. This nation will rise up. Live up the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. One day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. One day.
50 Jahre her, ich würde sagen, immer noch die größte Rede, die jemand jemals auf dem Planeten Erde gehalten hat. Ich schauere das jedes Mal, auch wenn ich das nicht so einfach die Rede anschaue. Freiheit, Gleichheit, jeder gehört sich und niemand anderen. Niemand hat das Recht, irgendwie andere runterzudrücken, einzugrenzen, in irgendeine Schublade zu schieben. So, jeder Mensch gehört sich selbst, unabhängig von Farbe, Hautfarbe, Religion oder so. Ich fürchte, dieser Traum ist noch nicht zu Ende geträumt und erfüllt. Ja. Ist immer noch nicht ganz wahr geworden. In den letzten Wochen, jetzt bin ich irgendwie raus aus der Nummer hier, jetzt musst du irgendwie machen, dass ich wieder klicken kann. Genau. Geht das jetzt? Ja. In den letzten Wochen, ich würde fast sagen, hat jeder von euch das gespürt, dass in unserer Welt Freiheit plötzlich wieder bedroht ist. Sie war es auch vorher, aber jetzt ist es irgendwie durch die Ereignisse, an verschiedenen Stellen dieser Welt, die uns schockieren, ist uns irgendwie bewusst worden, diese Freiheit ist für viele Menschen überhaupt nicht mehr garantiert. Und es ist was Besonderes. Freiheit wird geraubt durch Gewalt, durch Ideologie. Kriege flammen auf, Staatsgrenzen werden ignoriert. Menschen werden geraubt und gequält und hingerichtet. Flüchtlingsströme verlassen Länder, um Freiheit zu suchen, weil da, wo sie herkommen, keine Freiheit mehr ist. Also Millionen Menschen sind jetzt gerade, heute, tatsächlich unfrei, versklavt. In unserem Land sogar, also im tatsächlichen Worte, im Sinne des Wortes. Freiheit ist überhaupt kein sicheres Gut. Freiheit ist bedroht. Das ist das Erste, worüber ich denke am Anfang jetzt mal einen Moment einfach über Freiheit an sich nach. Ja? Wir kommen dann gleich zu einem wichtigen Bibeltext. Aber Freiheit ist irgendwie bedroht. Sehr. Oder das Zweite, was ich dachte, Freiheit ist, es gibt versteckte Unfreiheit. die ist uns nicht immer bewusst, aber in letzter Zeit auch immer öfter zur Sprache gekommen, die Freiheit des Internets. Gibt es die überhaupt? Kann es die überhaupt geben? Ja, diese Stichworte NSA, Datenaustausch, Google, Facebook, was machen die? Der gläserne User, ja? Also, ich weiß, oder ich ahne, es kommt euch ein bisschen zu den Ohren raus, aber wir sind viel unfreier, als wir meinen. Könnte das sein? Könnte sogar sein, dass wir vielleicht sogar ganz gerne ein bisschen unfrei sein wollen? Irgendwie, weil es nämlich vieles bequem macht und sicher. Wir hoffen ja, dass es die Welt auch ein bisschen sicherer macht. Meinungsfreiheit, super wichtige Sache. Aber ich erlebe fast täglich, dass meine Meinung gebildet wird und zwar gar nicht unbedingt von mir. Sie ist unglaublich leicht zu manipulieren, meine Meinung. Und das fällt mir immer dann auf, wenn ich glaube, über eine Sache Bescheid zu wissen und dann durch irgendeinen Zufall mich näher mit der Sache beschäftigen muss. Und fast immer, ob das Sachen oder Menschen sind, denke ich nachher, boah, es ist ganz anders. Es ist eigentlich ganz schön anders. Wir sind viel unfreier, sogar in unserem Denken, als wir meinen. Versteckte Unfreiheit. Und dann fällt noch was auf, beim Nachdenken über Freiheit und wie wichtig uns das ist. Die Freiheit hat Grenzen. Und sogar in einem gewissen Sinne nötige. Also ich habe das so genannt, selbstgewählte Unfreiheit ist unumgänglich. Selbstgewählte Unfreiheit. Also Beispiel, die Freiheit bietet mir unheimliche Möglichkeiten, sagen wir mal 50 Sorten Marmelade kann ich aussuchen. Sobald ich mich entscheide, bin ich gezwungen, Erdbeermarmelade zu essen. Außer ich kaufe sie alle, aber spätestens wenn ich eine auf mein Brot streiche, bin ich gezwungen, Erdbeermarmelade zu essen. Die Entscheidung, in der Freiheit kann ich mich für eine Unfreiheit entscheiden. Aber dann hält sie mich fest. Jedenfalls für den Moment. Ja. Gestern erzählt mir einer, im Sommer habe seine Frau zu ihm gesagt, geh mal eine Woche raus, ganz alleine, mach mal was. Ich dachte, oh wei. Ja, so. Aber sie wusste irgendwie, der braucht es mal. So. Und dann hat er gesagt, ich habe Rucksack, Zelt eingepackt und bin auf mein Motorrad und bin nach Norden gefahren. Und dann übergesetzt nach Norwegen und dann bin ich mit dem Motorrad einfach die Küste nach. Und wo ich gerade wollte, habe ich das Zelt aufgebaut und bin ich weitergefahren. So. Freiheit, so nannte er das. Freiheit, so. Und ich dachte, ja, Freiheit und Unfreiheit. Ich ahne, der Hintern tut dir doch irgendwann weh nach ein paar hundert Kilometern. Du hängst immer nur auf diesem Ding. Da ist dieses Zelt. Mindestens ist es nicht mehr die Freiheit, nach Süden zu fahren. Also jedenfalls hast du dich mal für Norden entschieden. Also du musst eigentlich eine Form von Unfreiheit wählen, um Freiheit zu erleben. Du musst dich an jede Entscheidung bringt das. So. Die selbstgewählte Unfreiheit. Für mich sind das nicht Motorräder, sondern Berge. Da war ich im Sommer auch. Ich musste dafür mit der Unfreiheit der Übernachtung in einem VW-Bus mit vier anderen Jungs tauschen. Das war der Preis, einer der Preise. Das fühlt sich überhaupt nicht so frei an, wenn du da... Ja. Oder die Unfreiheit einer Seilschaft, ja, also was ich bekomme, ist Sicherheit, aber ich verliere die Freiheit, einfach irgendwie links oder rechts zu gehen. Die Unfreiheit körperlicher Entkräftung, die ich selbst gewählt habe, weil ich da oben hin will, aber die Unfreiheit von Orten, an die ich freiwillig gegangen bin, aber jetzt, wenn ich dann da bin, denke ich, boah, jetzt wäre ich doch lieber woanders, als mit diesen vier Clowns hier in dieser Steilhang zu hängen. Also du musst Unfreiheit wählen, sozusagen in Kauf nehmen, um Freiheit leben zu können. Irgendwie geht es gar nicht anders. Wenn du über die Liebe nachdenkst, du hast die Freiheit, jeden zu lieben oder jede Frau zu lieben, aber wenn du dich entscheidest, dann nicht mehr. Dann kannst du nicht die anderen auch noch alle. Jedenfalls nicht so richtig. Ja. Wir können schon mehr Leute lieben als einen, aber wenn ich von dieser Liebe rede, also... Und dann würdest du dann deine Beziehung als eine Einengung und Unfreiheit trennen? Nein, aber du hast dich gebunden. So. Also Freiheit ist bedroht. Es gibt versteckte Unfreiheit und selbstgewählte Unfreiheit. Und selbstgewählt, das ist natürlich das Wichtige darin, ne? Ist unumgänglich. Darum gibt es, jedenfalls ich als Laienphilosoph, ja, habe mir das einfach mal so erklärt, darum gibt es in der Philosophie diese zwei großen Strömungen, die gibt es wirklich, aber der Zusammenhang ist das jetzt meine Erklärung. Diese zwei großen Strömungen, wenn man fragt, was ist eigentlich Freiheit? Wie kann man sie eigentlich, beschreiben, was ist Freiheit? Dann sagen die einen so grob, das ist die Selbstbestimmung des Einzelnen. Das ist Freiheit. Ich darf bestimmen, was ich tue. Jeder gehört sich selbst. Ja, dieses Freiheit ist individuelle Freiheit. Das ist vor allen Dingen in der westlichen Welt so ein bisschen Konsens, ja? Da gibt es natürlich so ganz grob gesagt. Und der andere ganz grobe Richtung würde eher heißen, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Also leben in Harmonie mit dem Platz, den dir der aus Universum oder Gott oder die Gesellschaft jetzt halt zugedacht. Das ist jetzt halt, wenn du deinen Platz findest, auch wenn der nicht ganz oben ist, ja, oder die totale Freiheit ist, aber wenn du und damit versöhnt leben kannst, das ist Freiheit, Harmonie mit den Gegebenheiten. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass da in diesen beiden Extremen spiegelt sich das weiter, das wieder. Wir wollen Freiheit und es gibt sie doch nicht unabhängig von allem. Dieses Zweite ist eher in den fernöstlichen Traditionen so zu Hause. Aber Karl Marx hat diesen Satz hier auch gesagt. So, jetzt müssen wir natürlich fragen, was ist Freiheit eigentlich aus Sicht des biblischen Gottes? Und deswegen schauen wir kurz ins Alte Testament, aber nur ganz kurz, und dann etwas länger ins Neue. Biblische Freiheit. Wie stellt das Alte Testament Gott und Freiheit dar? Das ist, wenn man das mal so ganz grob anguckt, ja, eigentlich unübersehbar. Gott ist in der jüdischen Tradition, der alttestamentlichen Tradition, im Glauben dieses Volkes Israel, der Gott, der uns aus der Sklaverei befreit hat. So ein Gott ist das. Gott gleich der Befreier. Der Exodus, dieser Auszug aus Ägypten, ist die große Story, die diesem Volk die Identität gibt. So. Wir, die Hebräer, wir waren ein Volk von Zwangsarbeitern und es befreite uns Gott und sein Name ist Yahweh, der Gott, der da ist für uns, der uns hörte und der uns in die Freiheit führt. Und die 10 Gebote fangen so an, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also dieses, wer ist Gott, was ist Freiheit? Gott ist der, der uns in die Freiheit geführt hat. Das ist unheimlich wichtig zu wissen, dass der Glaube an den biblischen Gott und wir als Christen stehen auch in der Tradition des jüdischen Glaubens, ne? Die gesamte christliche Religion, das hat ihre Wurzeln in einer Befreiungserfahrung. In einer Befreiungserfahrung. Gott ist der Befreier, deshalb ist er unser Gott. Deshalb vertrauen wir ihm. Deshalb sind wir frei. So, und jetzt im alttestamentlichen Sinne auch nicht nur jetzt irgendwie so innerlich frei, ja, sondern tatsächlich äußerlich von Unterdrückern befreit, realpolitisch so. Und diese Kraft oder diesen Geist oder diese Message, diesen Vibe spürst du in der so einer Rede von Martin Luther King. Ja. Sein Gott, behaupte ich jetzt mal, das ist der befreiende Gott. Der befreiende Gott. Gottes Herrschaft nimmt uns nicht die Freiheit. Das ist ja ein Bild, was, glaube ich, viele Leute haben. Gott, wenn es Gott gibt, oh, dann fühle ich mich gleich unfrei. Der nimmt mir meine Freiheit, der grenzt mich ja ein. So, sondern die alttestamentlich-biblische Tradition würde sagen, Gott erkämpft und garantiert die Freiheit. So, jetzt zum Neuen Testament. Da steht jetzt nicht völlig was anderes. Ja? Aber es wird nochmal ganz anders deutlich. Wir kommen zu Jesus, der nach christlichem Glauben die Inkarnation Gottes ist. So ist Gott. Ihr seht einen Menschen, aber was ihr da seht, ist Gott, Gottes Abbild. Sohn Gottes, Gott selbst. Und wir schauen jetzt mal in einen kleinen Wortwechsel von Jesus mit ein paar Leuten. Das waren Leute, die in diesem Volk, zu diesem Volk, diesem Exodus-Volk, ja, mit dem Befreier Gott gehörten. So. Jesus selbst gehörte zu diesem Volk. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das ist ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch, Johannes 8, Gespräch, eher ein Disput von Jesus mit Leuten. Da geht's immer um die Frage, Jesus, bist du der, der du behauptest zu sein? Und warum sollten wir das wohl glauben? In diesem Disput, in diesem Gespräch. Bist du wirklich der Messias? Bist du wirklich der Befreier? Bist du Sohn Gottes wird da, glaube ich, gar nicht genannt, dieser Begriff. Ja, aber bist du der, der das behauptest zu sein? Und jetzt einige dann in diesem Gespräch kommen zum Glauben, steht ja da. Ne? Und da setzt der Text ein. Jesus wendet sich an die, die anfangen zu glauben, dass Jesus der ist, der er sagte, er sei. Und dann fängt es so an, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Da, über diesen Link bin ich natürlich zu diesem Text gekommen. Ne? Die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt hier was, ich weiß nicht, ob du das merkst, Krasses und auch Gefährliches, also nicht für ihn, aber für die, die das sich anhören. Das Gefährliche, also da entsteht eigentlich ein riskantes Unternehmen draus, wenn ich mir sowas anhöre. Er sagt nämlich, Freiheit findet man so. Freiheit findet man so. Glaub meinen Worten, das ist das Erste, leb in ihnen, bleib in ihnen, anders gesagt, vertrau mir völlig. Dann wirst du die Wahrheit erkennen und die macht dich frei. Erkennt ihr das Risiko oder das, wenn Jesus ein religiöser Spinner ist, ja, dem man nicht trauen kann, dann ist das der direkte Weg in die Unfreiheit. Jede Sekte würde es genau so sagen. Glaub uns, dann wirst du die Wahrheit erkennen und sie wird dich frei machen. Also, er redet hier im Grunde über eine ganz riskante Sache und die heißt Vertrauen. Vertrauen. Das heißt, eigentlich müssten wir die Frage beantworten, ob man Jesus vertrauen kann, wenn man auf der Suche nach Freiheit ist und bei ihm sucht. So kann man dem vertrauen. Wir gehen dem gleich nachgehen, aber noch ein bisschen weiter im Text erstmal. Die Leute nämlich, die fragen das erstaunlicherweise ja nicht. Die fragen, das ist logisch, ne? Sie glauben schon. Sie haben diese Entscheidung, kann man ihm vertrauen, getroffen oder mindestens sind sie dabei, sie zu treffen. Sie fragen aber dann, was heißt denn hier eigentlich frei werden? Jesus, wir sind Nachkommen Abrahams, wir haben nie jemals als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Sie sind ein stolzes Volk. Ich meine das jetzt im positiven Sinne. Sie leben in dieser uralten Geschichte ihrer Väter, der Befreiung aus Ägyptenland. Ja? Gott ist der, wir sind Nachkommen Abrahams, des Mannes, den Gott erwählt hat. Und jetzt sind wir sein Volk. Und als sein Volk werden wir niemandem mehr als Sklaven dienen. Äußerlich tun sie das. Also äußerlich sind da gerade die Römer und besetzen dieses Land. So. Deswegen hoffen sie auch auf den Messias. Aber was hier gemeint ist, innerlich sind wir nicht mehr zu versklaven. In unserem Herzen, unserem Glauben, unserem Willen sind wir freie Leute. So, und an dem Punkt dachte ich, ja, das ist, glaube ich, auch für uns ein Punkt. Ich glaube, viele von uns, wir halten uns für frei. Wir halten uns für frei, für selbstbestimmt. Und dann sind wir vielleicht auch ein bisschen stolz drauf und das ist uns heilig. Und Jesus kommt jetzt hier an, ja, oder du kannst sagen, Gott, die christliche Religion, was auch immer, und bietet dir Freiheit an. Und viele mögen das nicht, weil es an unserem Stolz kratzt, als ob wir nicht frei wären. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? So, und jetzt kommt das Brett. Ja, du hast vielleicht eben gezuckt, als ich das vorgelesen habe, was Jesus dann sagt. Aber an dem, was Jesus dann sagt, da liegt ein Schlüssel zu der Frage, kann man diesem Jesus vertrauen? Daran, wie du mit dieser nächsten Aussage umgehen wirst oder so, was du über sie denken wirst, daran kann sich entscheiden, ob du Jesus vertraust oder nicht. Dieses Brett, dieser Hammer da ist, dass er sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. So, also ihr seid nicht frei. Ihr seid Sklaven der Sünde. So, sagt das mal öffentlich. Also gibt nettere Dinge, die man da irgendwie sagen könnte. Und es ist irgendwie auch jedem glasklar, er meint jetzt nicht gerade diese drei da. So, in dem Kapitel, nicht weit vorher, hat er gesagt, in einer ganz anderen Situation, aber wer ohne Sünde ist, kann den ersten Stein werfen, bitteschön. So, die Leute gehen weg, weil jeder weiß, gut, also ohne, so. Jesus meint hier jeden, so. Ihr seid nicht frei, Leute. Jeder ist Sklave der Sünde. Dieser Satz tut schon weh. Aber hier liegt ein Schlüssel, wenn du dich fragst, ob Jesus Freiheit bedeuten kann oder ob er jemand ist, dem man nicht vertrauen sollte, um den man einen weiten Bogen machen sollte. Denn du kannst dich nämlich fragen, ob dieser Satz wahr ist. Im Grunde ist die Hauptfrage eigentlich, ist der Mensch wirklich unfrei, wie Jesus hier behauptet? Ist das wahr, dass ein Mensch wie ich befreit werden muss? Oder wir als Menschheit? Ist das wahr, dass es ein System gibt, eine Macht, eine Verstrickung, die alles durchzieht und aus der werden wir nicht selber rauskommen? Und diese Verstrickung hört bei Jesus auf den schönen Namen Sünde. Und es ist weniger da die konkrete einzelne Tat, die ich jetzt gerade tun, sondern mehr eine Form von Weltbild. Stimmt dieses Weltbild? Ist der Mensch unfrei? Und du kannst dich einfach umschauen und dich fragen, stimmt das? Stimmt es, dass das Böse, das Destruktive, das Gewalttätige immer wieder aufbricht, wo wir es nicht erwarten? Zum Beispiel wäre ein Hinweis, dass man gar nicht so richtig weiß, wie der Mensch eigentlich aus dieser Spirale rauskommen soll, wenn man in die Welt guckt. Stimmt das? Stimmt das, dass selbst das Gute, das man will, mit den besten Motiven, manchmal zum Schlechten führt? Ungewollt. Oder stimmt es nicht und der Mensch ist eigentlich frei, das Gute zu wählen und dann geschieht das Gute? Wird sich das Gute irgendwann gegen das Böse durchsetzen? Die Demokratie gegen die Diktatur zum Beispiel. Ist der Mensch überhaupt in der Lage zu entscheiden, was das Gute und das Böse ist? So, also man würde ja denken, ja. Aber in diesen Konflikten, die es da gibt, ja, sag das mal, Sicherheit. Was ist jetzt hier gut, was wir hier tun sollten? Und was verstärkt am Ende noch das Böse? So, wenn wir das so gut können, dann lass uns das Gute tun und die Welt retten. Oder du musst auch nicht da in die Weltpolitik gucken, sondern nur in die kleinen Konflikte deiner eigenen, die täglich passieren, an denen ich beteiligt bin. Ist es so, dass ich sagen kann, ich müsste eigentlich nur wollen, ich müsste mich nur mal anstrengen, meine Motive hinterfragen, meine Kraft zusammennehmen, dann könnte wenigstens ich die Quelle des Guten in diesem Konflikt sein. Oder ist das nicht so? Weil ich da selber auch nicht so rauskomme. Nicht, dass ich jetzt nichts Gutes machen könnte, ne? Aber immer wieder diese hast du schon mal jemanden verletzt, den du wirklich nicht verletzen wolltest, den du eigentlich liebst? So. Hast du dich schon mal gefühlt wie in diesen griechischen Tragödien? Die haben das ja eigentlich thematisiert, ne? Der Held, der irgendwann in die Situation kommt, nur noch zwei Übel zur Auswahl. Und sagt, das ist eigentlich die menschliche, typisch menschliche Situation. So, also ist das wahr, wenn Jesus sagt, ihr seid in einer Gefangenschaft und aus der kommt ihr nicht raus? Sind wir wirklich frei oder stimmt es, dass wir es nicht sind? Aber eben so ein bisschen deshalb auch beschrieben, mindestens, dass Freiheit mehr als bedroht ist, sehe ich. Und mindestens, dass es versteckte Unfreiheit gibt, sehe ich auch. Und Jesus sagt das jetzt natürlich noch viel schlimmer, ne? Ihr seid Sklaven der Sünde. Das ist, ich sag's nochmal, nicht so sehr moralisch gemeint, obwohl Moral jetzt auch nicht immer was Schlechtes ist, ne? Aber das heißt überhaupt nicht, ihr seid so böse, kleine, miese Menschen, immer macht ihr alles schlecht. Sondern gemeint ist hier, die Bibel hält unheimlich große Stücke auf den Menschen. Ich würde nicht wissen, welcher Mensch, wenn ich Jesus von Nazareth Menschen mit mehr Hochachtung begegnet ist. Aus biblischer Sicht ist der Mensch unheimlich wertvoll. Aber ihr seid nicht frei, sagt dieser, ihr seid nicht frei. Sklave zu sein, ist ja keine Bewertung dieses, den ich Sklaven nenne, ne? Sondern eine Beschreibung. Du bist nicht frei. So, das heißt im Grunde, es ist unmöglich, in dieser Welt zu leben und nicht mitschuldig zu werden. Und wenn es nur die Natur ist, an der wir schuldig werden, oder soziale Ausbeutung, die wir nicht wollen, aber wir unterstützen sie mit unserem Lebensstil, wir können das gar nicht anders. Oder das Scheitern von Beziehungen, nur diese Beziehungen wollten wir wirklich. Wir sind nicht frei. Ist das die Wahrheit, kannst du dich fragen. Und wenn es die Wahrheit ist, dann beginnt die Freiheit damit, das zu erkennen. Die Bibel würde das Sündenerkenntnis nennen. Die Wahrheit, so sehe ich das, ist, wir sind tatsächlich Teil eines, ich finde, hier kann man das Wort sagen, verdammten Systems, dass diese Welt und das Leben so sein lässt, wie es ist. Und ich kann viel, viel Gutes bewirken da drin, das sehe ich schon, aber ich kann mich nicht daraus befreien. Und andere kann ich auch nicht daraus befreien. Kommen wir zum Schluss in diesem Text. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich lasse jetzt diesen Satz mit der Familie und dem Sohn mal aus Zeitgründen ein bisschen weg. Mit dem Sohn meint Jesus natürlich sich. Ja? Nur ich kann euch wirklich frei machen und daraus helfen. So, und jetzt sind wir wieder bei der Vertrauensfrage. Sie beginnt damit, dass ich mir das überlege, hat er eigentlich recht, wenn er so einen harten Satz sagt? Brauche ich Freiheit? Braucht diese Welt Befreiung? Und dann kann ich mir anschauen, okay, Jesus, auf welche Weise willst du das bitte schön bieten? Die Christen sagen jetzt, indem er starb am Kreuz. Ja? Höchst seltsame Antwort eigentlich, wenn man sich das überlegt. Heißt das, der Befreier zerbricht an der Gewalt der Unterdrücker oder der Sklaventreiber oder dieser Macht, wie immer du das jetzt nennen willst. Er zerbricht an der Macht, aus der er befreien will. Gott lässt sich vom Bösen zerbrechen. Er will den Menschen aus der Sklaverei der Sünde befreien, indem er sich selbst zum Sklaven macht und in der Gefangenschaft und umkommt. Das ist schon ein seltsamer Gedanke. Gott ist einer wie die, die im Irak da irgendwie gequält werden oder sogar Schlimmeres, und um die Menschheit mit den Bildern zu schocken. Und Gott ist einer wie sie, diese Opfer. Gott ist einer wie diese Frau, die verschleppt wird und in die Sexsklaverei getrieben ist oder gedrängt wird. Gott ist wie der unschuldige Mann, der in der Todeszelle sitzt und es nicht beweisen kann, dass er unschuldig ist. Gott ist so einer. So, wow, das spricht schon für ihn, ne? Seine Vertrauenswürdigkeit, seine Liebe zu uns. Nur, was ist daran befreiend? Das Neue Testament sagt, manche Christen sagen, gehen tatsächlich dann keinen Schritt weiter. Sie sagen, ja, das Sterben am Kreuz ist die Befreiung. Das Neue Testament würde sagen, jetzt noch einen Schritt, dann sind wir in der Freiheit angekommen. Nämlich dieser eine Schritt ist Auferstehung. Ohne sie, die Auferstehung Christi, ne? Ohne sie bleibt das ist natürlich ein schöner Traum von Freiheit und tolle Solidarität Gottes mit uns, aber keine Freiheit. Aber wenn Christus auferstanden ist, dann ist der Weg mit Christus, dieser Weg da, tatsächlich ein Weg in die Freiheit. Glaube mir, folge mir, vertraue mir, du wirst die Wahrheit erkennen, sie wird dich frei machen. Die Wahrheit lautet zum Beispiel, ja, diese Welt ist nicht frei. Die Wahrheit lautet aber auch, und der Tod ist nicht unbesiegbar. Und er wird besiegt werden. Und er wurde schon. Und die Wahrheit lautet auch, das Ende der Möglichkeiten deiner persönlichen in Konflikten überhaupt. Das Ende der Möglichkeiten ist nicht das Ende der Möglichkeiten. Menschlicher schon, aber nicht von Gott. Der Sohn macht dich frei, weil er starb für alles, was dich quält und einengt und so. Wirklich für alles, an allem. Und weil er auferstand und lebt und dir genau das auch bietet, Leben. Ich saß gestern mit zwei Leuten im Auto, an diesem Punkt war ich schon angekommen in meiner Predigtüberlegung, ja. Saß mit zwei Leuten im Auto, fuhr ein paar hundert Kilometer. Beide diese Leute behaupten, dass sie das glauben, dass Christus sie befreit hat, können sie so sagen. So, und dann habe ich gesagt, okay, das hier ist das, was ich morgen sagen werde. Ich finde das noch ein wenig abstrakt. Was bedeutet eigentlich jetzt für euch diese Freiheit jetzt so tatsächlich? Was macht denn das morgen, dass das hier stimmt mit euch? Ich meine, was bedeutet es, was ändert es, wenn man glaubt? Und dann haben wir so 100 Kilometer lang geredet und darüber nachgedacht und so. Und die beiden haben jeweils eine Sache gesagt, ein Wort, wo ich dachte, das macht es jetzt für mich greifbarer. Das eine war, dieses, was jetzt gleich da in der Mitte steht, seit der Auferstehung gibt es keine Zwangsläufigkeiten mehr. Das ist eigentlich Freiheit. Keine Zwangsläufigkeiten mehr, sondern in allem, egal welches, gibt es jetzt die Möglichkeiten Gottes. Seit der Auferstehung ist das so. Also, ein Streit endet nicht mehr zwangsläufig in Trennung, sondern es ist möglich, Versöhnung ist möglich. Schuld endet nicht mehr automatisch zwangsläufig in natürlich Bestrafung, gerechte Bestrafung oder so, oder in immer noch mehr Schuld und Ungerechtigkeit, sondern Vergebung ist möglich. Es gilt nicht mehr, wenn das passiert, dann passiert leider auch das. Unausweichlich, sondern mit Gott kann es überraschend anders kommen. Das ist Freiheit. Die Freiheit von, also ich stehe sozusagen mit Gott, mit dem auferstandenen Christus vor den Möglichkeiten der Freiheit, vor den Möglichkeiten Gottes. So, alles wird möglich. Das heißt nicht, alles wird gut jetzt so, aber alles ist möglich. So, sogar der Tod konnte besiegt werden. Und da höre ich wieder Martin Luther King und seinen Traum, ne? Jemand, der weiß, alles ist möglich. Es kommt nicht einfach immer so, wie es zwangsläufig wohl kommt. Nee. Wir leben in einem Land, ich habe eben gesagt, wir waren gestern auf diesem Bundestag da, ne? Wir leben in einem Land, das anderen Ländern, Völkern unglaublich viel Schlimmes angetan hat. Gestern war das ein Thema auf diesem Bundestag. Der Präses hat dort eine Schulderklärung der Freien Evangelischen Gemeinden verlesen. So. Aber er erzählte auch, der Präses, Ansgar Hörsting heißt er übrigens, von Begegnungen mit internationalen Vertretern, er hatte so erlebt und sagte, wir waren also von anderen Kirchen, aus anderen Ländern, wir waren auf einem Friedhof, zufällig, Pause, und wir sind ein bisschen rumgelaufen, jetzt laufe ich mit denen auf diesen Friedhof und plötzlich ist das ein Friedhof von Gräbern internationaler Leute, ganz verschiedene Länder, unbekannte Tote, jüdische Tote viele, getötet im NS-Regime so. Und er sagte, es war ein furchtbares Gefühl, mit diesen Menschen dieser Länder über diesen Friedhof zu gehen und denken, unser Land war das. Nicht ich persönlich, aber unser Land war das. So. Und dann erzählte er aber von der überwältigenden Tatsache, dass diese Länder, oder jetzt in Form dieser Menschen dort, dieser Kirchenvertreter, mir Deutschem vergeben haben. Ich bin einer unter ihnen gleich. So, also das ist die Kraft der Auferstehung. Nicht einfach die zwangsläufige Folge, sondern Gnade steht hier im Raum. So, das ist ja lange her, ne? Und man kann sich sagen, ja, was habe ich jetzt heute noch damit? Aber es war irgendwie schon überwältigend gestern, das von ihm so zu hören, so und zu sehen, ja, das ist Befreiung. So, wenn du mit dem befreienden Gott lebst, passiert nicht mehr zwangsläufig, was eigentlich zwangsläufig wohl passieren müsste. Sondern es werden Wunder möglich. Auch in ganz anderen Zusammenhängen. Und die Folge, und das ist jetzt das Wort, was der andere in dem Auto sagte, als befreiter, Moment, ich kann das da oben gar nicht lesen mit dem Blau. Ja, wird die Angst kleiner. Als befreiter Christ, ja, bin ich ein Mensch, bei dem die Ängste kleiner werden. Fehler zu machen zum Beispiel. Ich habe keine Angst mehr, folgenschwere Fehler zu machen. Weil kein Fehler wird mehr so folgenschwere Fehler haben, dass ich mein Leben versaue. So. Die sich mal irgendwann rächen werden. Dass sich mal irgendwann auszahlen wird. Ja, der hatte nicht keine Angst, Fehler zu machen. Also, aber keine Angst mehr, dass das Leben so in meiner Hand liegt, dass ich es verpfuschen kann dauernd. So, natürlich wird er Fehler machen und wir alle schuldig werden. Es kann sogar echt richtig dumm laufen in unserem Leben. Aber immer noch, das liegt ja auch daran, dass ich immer noch in dieser Sklaverei dieser Welt lebe. Ne? Die Welt ist immer noch dieselbe. Aber da drüber gibt es eine andere Instanz, die mir sagt, nichts davon kann dich mehr unfrei machen. Seit der Auferstehung weißt du, Gott steht da drüber und der verdammt dich nicht. Und das letzte Wort wird todsicher einer sagen, der auf deiner Seite steht. Sogar die Angst vor dem Tod, die haben wir noch. Manche von uns mehr, manche weniger, ja. Aber sie hat keine Begründung mehr. Wenn ich das glaube, hat sie keine Begründung mehr. Die Angst vor unausweglosen Situationen, die wird vielleicht noch da sein, aber darin gibt es die Hoffnung, dass Gott noch andere Möglichkeiten hat. Also, er hat gesagt, Freiheit ist für mich weniger Angst. Weniger Angst. An den entscheidenden Stellen keine mehr. Ich komme zum Schluss. Das ist die Befreiung deines Lebens, wenn du Gott kennenlernst als einen, der unsere Unfreiheit nicht will, sondern unsere Freiheit will und sie durchsetzt. Und dir sagt, und du wirst nie wieder Angst haben müssen vor dem Tod oder vor Versagen oder vor Strafe, vor falschen Entscheidungen, die irgendwie fatal sind. Übrigens, ich kann manchmal gar nicht nachvollziehen, wie ich Christ sein kann und an Gott glauben kann und trotzdem Angst habe, wenn ich mich falsch entscheide in ethischen, moralischen Dingen, dann wird Gott vielleicht irgendwie mir... Man kann Angst haben, falsche Entscheidungen zu treffen, weil falsche Entscheidungen irgendwie schlecht sind, für mich oder andere. Aber dass darin die Angst vor Gott eine Rolle spielt, kann ich nicht nachvollziehen. Gott ist der sagt, Angst musst du vor mir nicht mehr haben, ich bin dein Befreier. Und jetzt lebe und du wirst Fehler machen, okay. Und mit dir, mit mir können eure Möglichkeiten und das Gute, was ihr ausbreitet, größer werden. Tauscht die Angst gegen Hoffnung. Also, lebt diese christliche Freiheit. Nichts mehr ist zwangsläufig. Alles ist möglich. Schaut mal, ob das Eigentliche sein kann, was euch wichtig ist und was euer Leben auch prägen soll. Diese Freiheit muss euch tatsächlich heilig sein. Das ist nicht totale Unabhängigkeit. Das ist sozusagen selbstgewählte Abhängigkeit vom Befreier. Als der Micha eben Psalm 103 vorgelesen hat, wusste ich nicht, dass er das macht, habe ich gedacht, das soll er jetzt nochmal vorlesen. Weil eigentlich ist es das, was diese Predigt gesagt hat.
Psalm 103, ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod, schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Der Herr hält Wort, den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht, so wie er es versprochen hat.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.